Soweit zur Öffentlichkeit. Ich habe die also ein Stück weit benutzt, um ein paar Grundprinzipien dessen, was man dem eigentlich schon entnehmen könnte, zu entnehmen. Ansonsten ist die für Aufklärung über die Sache nicht geeignet. Eins aber ist dem ganzen Hin und Her über Fehlentwicklungen, Preissteigerungen, Ungleichgewichte und so weiter schon zu entnehmen, wovon eben die ganze öffentliche Befassung mit der Sache felsenfest ausgeht und was sie übrigens als positive Grundlage für alle Verbesserungsvorschläge eigentlich anführen, nämlich, dass sich der Grundsatz, die Tatsache, dass die elementare Versorgung, dass eigentlich alle Fragen der Ernährung, der, was da eben schon Weltbevölkerung heißt, also auch durch und durch eine Weltmarktangelegenheit ist. Also eine durchaus national sortierte Weltbevölkerung wirtschaftet nicht mehr für sich, für ihren jeweiligen nationalen Bedarf, sondern da sind, ob sie es wissen oder nicht, ob sie es wollen oder nicht, die ganzen Figuren, über die da geredet wird, also Agrarproduzenten wie Konsumenten, in eine Konkurrenz gestellt. Also was der Indio noch zu beißen hat, was der chinesische Wanderarbeiter künftig, wie der lebt, wie ein ägyptischer Mittelschichtler seine Lebensmittelfragen lösen kann und wie nicht. Also alles das. Und auch nach der anderen Seite, was wo, wie produziert wird. Wo, wie viel Lebensmittel produziert werden, wer Zugang zu ihnen hat, alles das entscheidet sich offensichtlich über eine Weltmarktkonkurrenz. Und die wirft aktuell offensichtlich Versorgungsfragen auf. Versorgungsfragen der Bevölkerung, die damit auch Staaten auf den Plan rufen, weil Staaten kennen Versorgungsfragen als ihre Standardaufgabe. Jetzt käme ich eigentlich zum zweiten Kapitel, nämlich mal an Ausführungen dazu, wie eigentlich kapitalistische Staaten ihre Versorgung erfolgreich geregelt haben, weil da drin, will ich nämlich behaupten, liegt letzten Endes der Grund für die ganzen Hungerphänomene, für die wachsenden Problemlagen von ganzen Teilen der Weltbevölkerung. Vorweg, dass Versorgung des Volks ein bleibender Staatsgesichtspunkt ist, das ist als solches schon überhaupt nichts Lobenswertes. Das fällt auch keineswegs auch in den entwickelten, in den reichen Nationen mit ordentlich Leben zusammen. Immerhin, nur um ein Extrembeispiel zu erinnern, wenn man immer über das Elend der Entwicklungsländer und so weiter redet. Im letzten Jahr hat es hierzulande eine kurze Debatte gegeben, der Milchpreis und Butterpreis steigt. Müsste man nicht den Hartz-IV-Empfängern 50 Cent drauflegen. Diese Debatte ist damit erschlagen worden, dass es geheißen hat, naja, das werden die schon noch aushalten und es findet ja sowieso alle paar Jahre eine Angleichung statt und das reicht. Führt das deswegen an, weil es offensichtlich ein Fall, ein Sozialfall einer reichen Nation ist, die damit über das Hungerproblem, über die Lebensmittelversorgungsfragen ihrer Abteilung, ihrer Bevölkerung so ähnlich redet wie sonst eben über das, wie kommen denn die Ägypter oder die in Afrika gewisse Kreise zurecht. Das ist auch gar nicht verwunderlich. Der Staat kümmert sich ums Volk, also als Arbeitsvolk und Staatsvolk, als Basis seiner Herrschaft. Also er denkt dabei von Haus aus an dessen organisierten Einsatz, eben auf seinen geschäftlichen und machtmäßigen Geh- und Verbrauch. Fürs Arbeiten, aber bekanntlich auch fürs Kriegsführen. Also soll sich auch das Volk dafür reproduzieren. Und das ist offensichtlich von Haus aus gar nicht selbstverständlich, weil beim Gebrauch keine übermäßige Rücksicht drauf genommen wird, das Geschäft schon gleich nicht an Versorgung denkt, umgekehrt eigentlich an die Reproduktionsbedürfnisse als Kost, als leidige Kost, die man bekanntlich eher senken will. Also kümmern sich Staaten national drum. Und zwar unter einem doppelten Gesichtspunkt. Nämlich erstens soll sowas wie die elementare Volksversorgung gesichert sein, damit der nützliche Gebrauch stattfinden kann. Also der Verbrauch an Lebenskraft gewährleistet ist und zweitens der Gehorsam nicht leidet, das Volk nicht einfach verkommt. Und zweitens, diese Versorgung soll kostengünstig passieren, weil die Kosten des Proletariats auch unterm Staatsgesichtspunkt eben fürs Kapital, also auch für den Staat, nationale Standortbedingungen darstellen. Zugleich ist überhaupt diese Versorgungsfrage, da will ich dran erinnern, weil die dann beim Verhältnis zum Rest der Welt so eine große Rolle spielt, immer kombiniert mit einer ganz anderen, zweiten nationalen Versorgungsfrage und Versorgungsproblem, das auch die Sphäre der Lebensmittel, also der Agrarwirtschaft betrifft, nämlich der Sicherung der elementaren Rohstoffe für den Bedarf der Industrie, also für den kapitalistischen Bedarf im handfesten Sinn, für den produktiven Bedarf, also für die produktive Konsumption der Industrie. Auch das ist ein nationales Versorgungsproblem, übrigens komme ich dann noch drauf, was sehr in Konkurrenz tritt. Zum Ersten, wie hält man es denn mit der Versorgung des Volks? Das Staatsprogramm steht, dass Versorgung heißt, Versorgung muss gesichert sein. Steht damit eigentlich fest, nämlich wenn sich das Volk für den nationalen Kapitalismus reproduzieren soll, dann soll das auch und muss das auch durch den nationalen Kapitalismus gewährleistet werden und mit dem geht das dann auch am besten und am zweckmäßigsten. Also auch die elementaren Versorgungsfragen sollen mit staatlicher Hilfe geschäftlich organisiert werden. Das wirft allerdings ein doppeltes Problem auf, wenn man so will, eben wegen diesem Beschluss. Natürlich soll auch das und kann das gar nicht anders als kapitalistisch gehen. Ein doppeltes Problem auf, ein Ärgernis, nämlich erstens die Abhängigkeit von Naturbedingungen der Produktion, die machen sich da geltend, und zwar als Problem ihrer geschäftlichen Bewältigung. Und zweitens, diese Naturschranken treten noch ganz anders auf, nämlich gar nicht als Natur, sondern als politische Schranken, als die nationalen Schranken für den Umkreis dessen, über was da eine Nation eigentlich als ihre Ressourcen gebietet und als ihr verfügbares Land. Hat also mit Natur nichts zu tun, sondern damit, dass die Welt herrschaftlich organisiert ist. Also beides haben Staaten eigentlich zu lösen, wenn sie sich der Naturbedingungsfrage als Ärgernis der Versorgungsfrage widmen. Was die Emanzipation, also die Befreiung von den Naturschranken im engen Sinn und die Verwandlung in eine Geschäftssphäre angeht. Es hat ja mal Zeiten gegeben, da war es überhaupt mal eine elementare nationale Bestandsfrage, und zwar auch noch für den Bedarf einer Industrienation, in der es ums Geldvermehren geht, nämlich wie man die prekären Natur- und Produktivitätsschranken los wird, die eigentlich die Versorgungssicherheit gefährden. Das betrifft so Sachen wie, dass es das alles mal gegeben hat, noch im 19. Jahrhundert massenhaft Hungersnöte, nicht einfach wegen dem kapitalistischen Gebrauch und wegen Lohnfragen, sondern wegen Naturschwankungen, Missernten und so weiter. Alles das, eben diese Unbillen der Natur, dass mal was schneller, mal langsamer wächst, dass es überhaupt ordentlich zum Wachsen gebracht werden muss, dass das eine Frage der Beherrschung der Natur ist. Alles das war mal ein riesengroßes, von kapitalistischen Nationen zu lösendes Problem. Und diese Befreiung haben sie auch zustand gebracht, und zwar gründlich und auf kapitalistische Art und Weise. Nämlich mit der Entwicklung von Wissenschaft und Technologie und dem Einsatz von Kapital, was aus den Erfolgen von Wissenschaft und Technologie durchaus ein Geschäft gemacht hat. Das hat sowohl die agrarischen Produktionsmittel betroffen, also das, was da an Maschinen und so weiter fällig ist. Das hat aber vor allem Produktionsmethoden betroffen, wie man der Natur auf die Sprünge helfen, wie man überhaupt hinter ihre Gesetze kommen kann, sodass man die Wachstumsgesetze ordentlich ausnutzen kann, beschleunigen kann, verstetigen kann. Also die ganzen Reifungsprozesse, dann aber auch die Nahrungsmittelherstellung, also Konservierung und so weiter, also alles vom Anpflanzen bis zum fertigen, essbaren Naturprodukt, das alles ist Gegenstand von Naturwissenschaft und Technologie und Umgangsweisen mit der Natur geworden, die hat alle das Kapital ergriffen und zur Geschäftsgelegenheit gemacht. Außerdem, was überhaupt mit Natur nichts zu tun hat, sondern damit, dass hier Lebensmittel als Konsumtionsmittel auf den Markt kommen, ist dafür gesorgt worden, dass aus den produzierten Gegenständen, eben konsumierbare, frei handelbare, käufliche Waren geworden sind. Auch das hat teils wieder Konservierungs-, Lagerungs- und Transportfragen betroffen, teils aber auch die Frage der Herstellung von Gebrauchswerten, die dann Bedürfnisse erzeugen, die ausnutzbar sind. Also das alles war nach der einen Seite hin ein Triumph von Chemie, Biologie und Technologie. Auf der anderen Seite, das alles ist keineswegs so einfach selbstverständlich, weil es enthält immer einen Ausgangspunkt, nämlich dass es Schranken der kapitalistischen Rechenweise der unmittelbaren agrarischen Produzenten gibt. Die, also die Bauern, die bekannte Bauernfrage, Bauern als Subjekte, also als Geschäftssubjekte, die eben auch rechnen mit Geld, rechnen und wirtschaften sollen, sind ein kapitalistischer Sonderfall. Und zwar in mehrfacher Hinsicht, eigentlich alle elementaren Bestimmungsgrößen des kapitalistischen Getriebes betreffend, das heißt, was das Eigentum betrifft. Zweitens, was die Geldmittel, also das verfügbare Kapital betrifft. Drittens, was die Arbeit, die zu leistende Arbeit, die Arbeitskraft betrifft. Und schließlich, was das alles zusammengefasst, den Markt und ihre Rolle auf dem Markt betrifft. Ich kann das alles nicht ausführlich erläutern, will aber die wesentlichen Prinzipien durchaus sagen, weil ich dann in einem zweiten Teil, das sage ich gleich vorweg, um überhaupt die Perspektive da mal klar zu machen, um dann zu sagen, und warum und wie fällt diese Besonderheit erstens in den entwickelten Nationen aus und zweitens, warum fällt diese Besonderheit, also das, was ich da erläutern will über Agrarproduktion im Kapitalismus, für eine andere Staatenwelt so unmittelbar verheerend in Bezug auf alle Versorgungsfragen aus. Ich habe mir das deswegen auch vorgenommen, um diese ein bisschen heimlich oder auch offen einen Konter zu setzen gegen diese Auffassungsweisen. Naja, in den entwickelten Nationen, die haben es ja noch gut, aber mit der Drittwelt hat man hier einen Sonder- und Extremfall, sowas wie einen nicht tragbaren Störfall der kapitalistischen Verhältnisse vor sich. Ich will gerade das Prinzip erläutern, warum es dort so extrem ausfällt, was durchaus in den entwickelten kapitalistischen Nationen als ein Feld von Widersprüchen und Gegensätzen greifbar ist, also auch in der Bauernfrage. Also die Besonderheiten des Bauern, erstens das Eigentum betreffend. Dessen Produktion hat seine Schranke einfach an der Größe, an der puren Verfügung über den Boden als Voraussetzung seiner Produktion, seiner wachsenden Produktion, also auch seine Schranke an dem elementaren Grundgesetz im Kapitalismus, dass alles Privateigentum ist und Boden auch deswegen immer zur Verfügung über Boden eine Kost darstellt, deswegen wissen Bauern immer damit zu kämpfen haben, ob sie überhaupt die Bodengröße, die Verfügung über genügend Bodeneigentum zustande bringen, die nötig ist, um nach den gültigen Maßstäben rationell, und rationell heißt da erfolgreich, geschäftlich ertragreich zu wirtschaften. Zweitens, zweite Besonderheit, das Kapital, der Kapitalvorschuss, der Umschlag des Kapitals findet eine gewisse Schranke, ein Handicap in den Naturbedingungen des Wachstums, dass das mehr oder weniger lang dauert, dass da nicht kontinuierlich ohne weiteres produziert werden kann, dass also da schon wieder entweder Größe oder sehr viel Kapitaleinsatz gefragt ist, um überhaupt mit diesem Problem umzugehen, dass, mal ganz billig gesagt, gute Ernten keine Garantie für guten Verdienst sind, sondern unmittelbar vom Markt bestraft werden, dass Investieren in Produktivitätssteigerung per Maschinerie, die es ja alles gibt, kostet, und zwar nicht selten zu viel kostet, weil es nur bedingt ausnutzbar ist im Verhältnis zu dem Ertrag, der damit dann ökonomisch rauszuwirtschaften und auf dem Markt zu versilbern ist. Also heute gerade wieder einen langen Artikel über die neuesten Errungenschaften der Maschinerie auf diesem Feld gelesen, die wirklich sehr beeindruckend sind. Die FAZ in Technik und Motor macht sowas, und als Technikfan ist man begeistert, dass die Zentimeter genau mit GPS führerlos über, und da kommt das erste Argument, natürlich große Flächen fahren, die brauchen mindestens 500 Hektar. Dann aber leisten sie Erstaunliches. Und zweitens, das natürlich nur 2 Monate im Jahr. Und dann stehen sie 10 Monate rum. Na, da habt ihr ungefähr die Rechnung, die also angestellt werden muss in der bäuerlichen Produktion. Und zweitens, die eben darauf zurückführt, wann sie überhaupt erfolgreich und wie anzustellen ist. Drittens, was die Eigenart, die Frage der Arbeit angeht. Wer es, und das ist ein Großteil der Bauern, nicht überhaupt in den vorher genannten Sonderanforderungen an ertragreiches Produzieren zu entsprechender Größe, zu entsprechendem Kapital bringt, der arbeitet eigentlich, der arbeitet sich selber auf. Bauern sind die bekanntlich am meisten arbeitenden Menschen, die erschlagen jeden Lohnarbeiter mit dem, was sie an eben eigener Arbeit reinstecken. Und da schlägt mal das Gesetz zu, dass sie also auch die Möglichkeit und Gelegenheit im mehrheitlich nicht haben, überhaupt erfolgreich Arbeit anderer auszunutzen. Lohnarbeit auszuschlachten und sich darüber zu bereichern. Also haben sie auch eben, wenn sie nicht alle diese Hürden erfolgreich bewältigen, nicht die Gelegenheit, Gewinn aus der Ausbeutung fremder Arbeit zu schlagen. Und viertens, was den Markt angeht als Geschäftsbedingung, ist sowohl von ihrem Produkt als verderblicher Ware, die eben jemand überhaupt erst zur Ware machen muss, was wieder Kosten macht, die also sie erpressbar macht in Sachen Abnehmer. Der Bauernstand in einer gewissen, wenn man so will, prekären Geschäftslage. Das alles sind Probleme, kann man sagen, naja, die bringt halt diese Sorte Produktion mit sich. Von wegen, die bringt diese, also agrarische Produktion, mit sich, eben deswegen, weil es hier darum geht und weil hier auch der Bauernstand unter eine Rechnung subsumiert ist, die heißt, wer hierzulande produziert, der produziert gefälligst Geldüberschüsse, weil sonst hält er sich in dieser Gesellschaft nicht, sonst nützt er ihr nichts. Und dass wegen dieser Rechnung dann der Bauernstand immerzu als Sonderfall in dieser Gesellschaft existiert, das kann man ja auch mal so rumsehen, es ist schon verrückt, dass der schöne, wie er immer so schön heißt, Nährstand, dieses schöne alte Wort, was man beim heutigen Bauern eigentlich gar nicht mehr verwenden will, weil, wie gesagt, zum Nährstand gehört inzwischen eine ganze Lebensmittelindustrie und sonst was alles mit dazu, die die Leute und sich dabei nährt. Also das, was Nährstand heißt, also die Produzenten der elementaren Konsumptionsmittel, das Produzieren von Lebensmitteln, ist im Kapitalismus ausgerechnet bei diesen unmittelbaren Produzenten eine Geschäftsrechnung mit beschränkten Mitteln. Zur Regelrecht ein negatives, eine Geschäftsanforderung eigener negativer Natur, an der sich Bauern ewig und drei Tage lang im Kapitalismus abarbeiten. Das heißt aber auf der anderen Seite, und das hat den Staat eben zum Eingreifen bewogen, der Stand leistet nicht genug an billigen und gesicherten Gebrauchswert und er leistet nicht, damit auch nicht genug als nationale Geschäftsabteilung. Also haben sich alle kapitalistischen Staaten der Sache angenommen, eben Wissenschaft und Technologie gefördert. Das Kapital hat sich dieser Sphären auch durchaus bemächtigt, nämlich alle produktivitätssteigenden Mittel des agrarischen Produzierens industriell geschaffen, was ich vorhin erzählt habe mit Chemie, Biologie, Maschinenbau. Das alles sind erfolgreiche, lukrative Kapitale. Zweitens, was die Verwandlung der von Produkten in marktfähige Lebensmittel angeht, auch da schon wieder eine ganze eigene Agrar- und Lebensmittelindustrie. Und das Ganze hat eigentlich einen doppelten nationalen Fortschritt auch erbracht, nämlich diese elementare Versorgungsfrage, dieses mit die Natur schlägt immer wieder zu und dazwischen. Die ist eigentlich mehr oder weniger erledigt. Und zweitens, die ganze Abteilung ist eine nationale Geschäftssphäre geworden. Allerdings, das will ich sagen, einigermaßen zu Lasten der unmittelbaren Produzenten. Und nicht zuletzt auch zu Lasten der Konsumenten und der benutzbaren Natur. Mal einen Schluck trinken. Es hat sich nämlich erstens dieser ganze Bereich damit getrennt. Der existiert in doppelter Gestalt, einerseits als Agrarindustrie in diesen, nach diesen verschiedenen Seiten hin und damit als kapitalistische Anlagesphäre normaler industrieller Natur. Da werfen sich Kapitalisten mit ihren üblichen Produktionsrechnungen drauf. Und zweitens, und daneben als eine Abteilung eben Bauern, die nach wie vor existiert und sich selber sortiert in Abhängigkeit davon, wie sie mit den von mir gekennzeichneten Besonderheiten in Sachen Eigentum, Kapital und Ausnutzung von fremder Arbeit und damit im Verhältnis zum Markt überhaupt zurechtkommt. Die Emanzipation von den Schranken ist nämlich zugleich eine Emanzipation von den Schranken am Bauern als kapitalistischer Sonderfigur, und das schlägt sich an dem nieder. Nämlich erstens, Bauern sind eigentlich, oder diese Agrarproduzenten sind degradiert zu Rohstofflieferanten einer ganzen umfassenden Agrarindustrie. Und zwar sowohl also Rohstofflieferanten, was ihre Abnehmer angeht, umgekehrt sind sie aber auch als Bezieher der für sie notwendigen Mittel vom Saatgut bis zur Erntemaschine eigentlich angewiesen und abhängig von einer entsprechenden Industrie, die sich bei ihnen als ständige Kostenlast geltend macht, während umgekehrt das, was sie erlösen, je nachdem, eben wie weit sie es gebracht haben, eigentlich als ständig prekäre Rechnung an ihnen hängen bleibt, bis dahin, dass die, was an Naturabhängigkeit bleibt, bessere und schlechtere Ernten, eigentlich ganz zu ihren Lasten gehen, weil sie inzwischen, das weiß man ja, Lieferverträge haben, die heißen zu bestimmten Zeiten immer gleiche Mengen zu festgelegten Preisen. Und täglich erfährt man, dass bei den Preisfestlegungen sie an der marktmäßig schlechteren Seite sind. Es passiert ja jetzt gerade wieder dieses schöne Exempel, dass agrarische Produzenten, also wenn man so will, Leute, die eine Geschäftsrechnung anstellen, eben wie sie mit ihrem bäuerlichen Betrieb über die Runden kommen, wie sie ihre Geschäftsrechnung erfolgreich führen, sich zum Streiken aufgerufen sehen. Ein Sonderfall, sonst kennt man das von keinem Menschen, der wie ein Unternehmer rechnet, was sein Betrieb abwirft, dass der sagt, er streikt mal. Bei Bauern offensichtlich und immer wieder, und zwar gegenüber ihren Abnehmern, als quasi Monopolisten, wie umgekehrt gegenüber dem Staat, da will ich eben auch noch was sagen, der für sie eigentlich die entscheidenden Marktregeln setzt, der wegen des Sonderfalls bäuerlicher Produktion sich auch darum kümmert, dass überhaupt sowas wie berechenbare Marktverhältnisse, Abnahmeverhältnisse, Preisverhältnisse für Bauern existieren. Eben deswegen, weil er darauf achtet und daran interessiert ist, dass der Umgang mit diesen Schwierigkeiten des bäuerlichen Geschäfts national dienlich und nützlich abläuft. Der ganze Bauernstand selber hat sich darüber auch einigermaßen sortiert. Teils haben sie den Übergang zu kapitalistisch tauglichen Größen geschafft, den Übergang zur industriellen Produktion und zum Ausbeuten von Arbeitskräften, also auch die entsprechende Verfügung über Boden, die da Voraussetzung ist, die dann auch einen entsprechenden Kapitaleinsatz lohnend macht. Daneben wirtschaften immer noch unter den jetzigen entwickelten Verhältnissen eine ziemliche Menge Kleinbauern, mehr oder weniger an dem, was dann so geschäftliches Existenzminimum heißt. Und wieder andere fallen laufend deswegen, weil sich die Form der Selbstausbeutung, die sie da betreiben, das, was die Seite der Arbeit angeht, immer nicht genügend lohnt, fallen ins Proletariat, auch weil die gestiegene Produktivität sie überflüssig macht und sie sich gegen die dann, also gegen die bäuerlichen Konkurrenten, die es so weit gebracht haben, gar nicht behaupten können. Also Bauern werden als diese komischen Geschäftsfiguren zugleich laufend zu sozialen Problemfällen. Das Ergebnis, also dieses, was ich sag mal, so bezeichnen will, die Emanzipation von den Naturschranken, die Verwandlung der Agrarproduktion in eine taugliche nationale Geschäftssphäre, die für Staaten die Versorgungsfrage erledigt. Das Ergebnis ist zustande gekommen mit allem Bauernlegen, mit allen staatlichen Einwirkungen auf die Marktverhältnisse, mit dem staatlichen Programm. Er überlässt eben die Bauern mit diesen Rechnungen, mit diesen Eigentums-, Kapital- und Arbeitsfragen nicht einfach einem Markt, sondern er organisiert für sie einen Markt mit Preisen, Absatzgarantien, der ihnen einerseits damit sowas wie Bedingungen ihrer Geschäftsrechnung vorsetzt, an denen sie sich zu bewähren haben, umgekehrt aber auch überhaupt sie geschäftsfähig, marktfähig macht. Mit all dem ist wirklich der Erfolg eingetreten. Es gibt keine Güterknappheit, im Gegenteil, es werden Überschüsse produziert, und zwar ziemlich viele, nicht an und für sich, sondern erstmal für die beschränkte Kaufkraft und für den Bedarf, also für den kapitalistisch definierten Nahrungsbedarf. Die elementaren Lebensmittel sind bekanntlich vergleichsweise billig geworden, also auch die elementaren Lebenskosten des Proletariats gesenkt worden. Und die ganze nationale Agrarindustrie ist darüber, und das ist eben ein Ausweis des Erfolgs, zu einer Unterabteilung der nationalen Wirtschaft geworden, wo immer weniger Beschäftigte einen durchaus tauglichen und zählenden Beitrag zur nationalen Gesamtrechnung ökonomischer Natur zum Bruttosozialprodukt in Geldgrößen leisten. Zugleich ein Bereich, der laufend staatlich, finanziell beaufsichtigt, betreut wird und damit ein bleibendes Dokument dessen, dass hier einer Sphäre ein kapitalistisches Produzieren und Rechnen aufgenötigt wird, die immerzu im Vergleich zur sonstigen Kapitalrechnung eben mit diesen Bedingungen umzugehen und zu rechnen hat, das respektiert der Staat, das hat er berücksichtigt. Und darüber eben hat sich der ganze Bauernstand sortiert in regelrechte bäuerliche Kapitalbetriebe, in diese, wisst ihr schon, sonstige Abteilung Bauern und diese Mannschaft, die teils rausgefallen ist und teils beständig weiterhin mit jedem Produktivitätsfortschritt auch in der Sphäre rausfällt. Auf Seiten der Konsumenten, um auch das noch zu erwähnen, ist damit die elementare Not beseitigt in Sachen Lebensmittel, in Sachen Hunger, aber nicht die Armut und auch gleich nicht, noch nicht mal für alle kapitalistischen Staaten. Also die, an die man dann so denkt, wenn man sagt, das sind die reichen Nationen, dass dort nicht auch in puncto Lebensmittel noch eben lauter Rechenfragen und Rechenkunststücke gefragt werden und an der Tagesordnung sind, je weiter man in der sozialen Skala der Beschäftigten und Unbeschäftigten eben nach unten geht. Deswegen bleibt auch, da will ich aber jetzt überhaupt nicht weiter drauf eingehen, aber es bloß erwähnen, auch immerzu billig einkaufen für die normale Menschheit eine Gegebenheit bis dahin, dass sie eben auf Qualität dann doch nicht so achten und umgekehrt die ganze Geschäftsrechnung in Sachen Umgang mit der Natur enthält erstens wegen der Naturabhängigkeit, die ich da vorher aufgeführt habe, die kapitalistische Rechnung beflügelt, wie kann man der Natur ein Schnippchen schlagen? Wie kann man das produzieren, das Wachsen beschleunigen und so weiter, auch nach der Seite hin eben ein gewisses Grad an ständig produzierter Naturzerstörung und, wenn man so will, auch Experiment, was in Sachen Gebrauchswert alles geht und hinnehmbar ist und hingenommen und im Zweifelsfall nicht bemerkt wird und irgendwann dann zum Skandal wird. Kennt ihr ja alles. Damit komme ich zu dem, was ich mal so nennen will, Emanzipation zweiten Grades. Nämlich, dass die nationale Versorgung in beiden Abteilungen, also sowohl was Lebensmittel, was die Versorgung des Volks angeht, wie was die Rohstoffe für das ganze industrielle, kapitalistische Produzieren selber im engeren Sinn angeht, dass nationale Versorgungsfragen weltmarktmäßig organisiert sind. Dass der Autarkiestandpunkt, dass eine Nation muss sich darum kümmern, muss das bei sich zustande bringen, eigentlich erledigt ist und aufgegangen ist, weil die erfolgreichen Nationen einen anderen, besseren, weiterführenden Weg gefunden haben, nämlich, dass sie diese doppelte Versorgung, was Lebensmittel und Rohstoffe angeht, durch den Welthandel mit Agrargütern, Rohstoffen und Produkten erfolgreich und geschäftlich produktiv voranbringen können. Und dass sie damit die zweite Schranke auch gleich mit gründlich beseitigt haben, nämlich, dass die Herrschaft immer zugleich bedeutet, die Natur, über die man verfügt, ist glatt durch den Umkreis der Herrschaft beschränkt. Also die Unabhängigkeit von Naturumständen hat zugleich geheißen, naja, dann machen wir uns und müssen wir uns auch frei machen von den Schranken des eigenen Herrschaftsstandorts. Bekanntlich ist damit die Landwirtschaft zur Anlagesphäre und zum Geschäftsfeld von Multis geworden. Eigentlich sind alle lokalen Märkte aufgelöst. Die Versorgung heutzutage ist eine Frage von Export und Import von weltweit agierenden Agrarkonzernen. Es geht also heute nicht mehr um eine lokale Überschussproduktion, die, wo dann eventuell nach einem Absatz anderswo geschaut und gesucht wird, sondern eigentlich wird heute von Haus aus um Absatz auf dem Weltmarkt konkurriert und es werden Überschüsse gleich für ihn produziert. Die ganze Welt ist als, eben als Rohstoffquelle, als Rohstofflieferant und Markt in den Blick genommen und beansprucht. Und die Konsumenten, die Konsumptionsbedürfnisse, egal welcher Art, sind eigentlich weltweit darunter subsumiert. Und damit sind auch, das will ich hier mal erwähnen, weil das auch in der öffentlichen Debatte so eine riesengroße Rolle gespielt hat. Erst richtig durchgesetzt, dass Landwirtschaftsproduktion Objekt von Börsen, von Spekulation geworden ist. Es hat seinen, wenn man so will, Ausgangspunkt eben in den Naturschranken, in dem Ernten dauern. Die Geschäftsrechnung will aber kontinuierlich angestellt sein. Die Preise ändern sich, man kann nicht richtig kalkulieren, man versichert sich und schon gibt es sowas wie eine Börse, an der die Welt, die Agrargüter gehandelt und die Preise festgelegt, sich gegen sie versichert wird und das wird zur Grundlage einer Spekulation, über die ich jetzt aber wirklich nicht reden möchte, außer dass bemerkenswert ist, hinterher sage ich noch einen Ton dazu, natürlich sind genau wie die Immobilienfragen der Menschheit, auch die elementaren Konsumptionsfragen, die elementaren Lebensmittelfragen längst Gegenstand finanzkapitalistischer Rechnungen, die sich selbstverständlich darum, dass das mit Versorgung zu tun hat, natürlich überhaupt nicht kümmern, sondern darum, dass hier mit Zeitdifferenzen, mit Preisdifferenzen und so weiter finanzkapitalistische Geschäfte gemacht werden können. Das wird jetzt gerade ja auch wieder ein bisschen inkriminiert, während bis neulich es geheißen hat, das ist überhaupt die allerbeste Art und Weise, die Fragen der schwankenden Preise auf den Weltagrarmärkten vernünftig zu regeln. Und die ganze Debatte landet am Ende auch einigermaßen wieder dabei, dass man auf die Spekulation natürlich keinesfalls verzichten kann. Die Folge dieser, also Börsen sind überhaupt dann und deswegen das erst richtig aufgeblüht, weil und indem die ganze Agrarproduktion zu einer Weltmarktfrage erhoben worden ist, also mit riesigen Mengen von, die produziert werden, die nachgefragt werden, weltweit gerechnet wird. Ich will aber eigentlich, und da nähern wir uns dann dem Thema Hunger wieder enger, nämlich sagen, und wie sieht jetzt als Folge dieser Weltmarkt, dieser Verwandlung in eine Weltmarktaffäre, dieser Auflösung aller nationalen Versorgungsfragen in Weltmarktaffären, wie sieht es dann eigentlich mit der Agrarproduktion und der Volksernährung eben jetzt als Weltbevölkerungsernährung national sortiert aus? Das ergibt, und das ist ja zu besichtigen, der Weltmarkt schafft, und diejenigen, die ihn betreiben, sind davon auch die Hauptagenturen. Eine Sortierung der Staaten auch und gerade unter diesem elementaren Gesichtspunkt, wie steht's denn mit der Agrarproduktion weltweit? Da sind auf der einen Seite die Industrienationen, die ja zugleich die Hauptstädten des Weltagrargeschäfts bekanntlich sind. Die haben es nicht mehr mit Autarkie, sondern sind die Konkurrenzvorreiter auf dem Weltmarkt, weil sie sind eigentlich die Agenturen der Agrartechnologie, der Lebensmittelkonzerne, der Chemie, also alle industriellen, von Haus aus geschäftlich lohnenden und mit jeder Agrarfrage eben industriell und kapitalistisch befassten Agenturen. Sie sind zugleich aber auch die Abteilungen Agrarproduktion, die in ihren nationalen Umkreis alles das, was ihr Standort hergibt, auch in Sachen Elementarproduktion, lohnend und ertragreich gemacht haben, auch dort die Vorreiter der Produktivität in Sachen Bauernschaft, haben das ja auch zu einem Stück nationale Produkt- und Überschussproduktion gemacht. Und sie sind drittens auch die Hauptsubjekte der Produktion und des Exports von Rohstoffen überhaupt vom Rest der Welt, sowie von deren Lebensmittelversorgung. Das haben sie nämlich geschafft, nicht mehr bloß den alten kolonialen Zugriff, wo sich jede dieser Nationen irgendeine Sphäre der Welt als exklusiven Zuträger ihres kapitalistischen Getriebes als Rohstoffquelle gesichert hat, sondern das ist heute generelles Weltmarktverhältnis, eben das Verhältnis der, was immer so schön heißt, Industrie- oder reichen Nationen zu einer ganzen restlichen Welt. Also nicht zuletzt sind diese Nationen ja dann auch die Heimstätten des Finanzkapitals. Und so regeln die also mit eigentlich diesen Abteilungen Verfügung über den Rest der Welt als Rohstoffquelle und als Markt ihrer Agrarproduktion, soweit sie die bei sich lohnend betreiben. So regeln die ihre Versorgungsfrage und so ist dann auch die Reproduktion des Volks geregelt, nämlich das ist eigentlich ein Abfallprodukt dessen, dass aus ihrer Agrarwirtschaft eine Exportindustrie geworden ist. Am anderen Ende, wenn man so will, dieser Staatenskala steht das, was immer Entwicklungsländer heißt, so ungefähr wie wenn die sich noch entwickeln müssten. Dabei sind es fix und fertige Weltmarktteilnehmer eben eigener Art. Staaten, die Landwirtschaftsrohstoffe oder Bodenschätze als ihre eigentliche nationale Einkommensquelle haben. Also ganze Länder sind als agrarische Produzenten von Rohstoffen und Lebensmittelrohstoffen unter das Kapital untergeordnet. Also wenn man so will, das, was hierzulande die Agrarsphäre als Unterteil einer nationalen Geschäftssphäre sind, das sind ganze Länder getrennt und nur sie sind die ja eben Rohstoff- und Agrarproduzenten und zwar abhängig und zugeordnet einer Kapitalwelt, die erstens selber auf diesem Feld tätig ist, zweitens sich diese Länder zum, mit dieser Produktion zum Mittel gemacht haben. Das hat Konsequenzen. Ich will jetzt mal sagen, wie das, was ich an der Bauernfrage erzählt habe, nämlich dann für diese Länder aussieht. Erstens die beiden Abteilungen Versorgung, also mit Rohstoffen für Industrie auf der einen und mit Lebensmitteln für Bevölkerung auf der anderen Seite, treten in diesen Ländern in einen unmittelbaren Gegensatz. Als Rohstofflieferanten leiden sie eigentlich, also wenn man so will, wenn man es von der Versorgungsfrage her betrachtet, immerzu unter Entzug an nationaler Lebensmittelproduktion. Und auch was sie auf dem Feld zustande bringen an Agrargütern, also nicht für Industrie, sondern eben für die Konsumbedürfnisse einer Bevölkerung, ist eigentlich nicht so sehr an ihrer Volksernährung ausgerichtet, sondern eben an einem zahlungsfähigen Bedarf, der auswärts ist, an einem Weltkonsumbedarf, der, das weiß man ja, der reicht von Erdnüssen über Bananen, über Früchte, die unser einer jetzt jenseits von allen saisonalen Aufs und Abs tagtäglich erstens kaufen, essen und kann, wenn er sie überhaupt schon kennt, weil da ja immer neues Zeug auf den Markt kommt und bis zu Blumen und so weiter und so fort. Ich will, wie gesagt, ich will nur sagen, auch dort, wo sie als agrarische Produzenten unterwegs sind, ist das, was sie produzieren, zu einem Gutteil an auswärtigen Konsum oder auch Luxusbedarf ausgerichtet und daneben und getrennt davon findet eigentlich sowas wie ein Stück nationaler Agrarproduktion statt. Und darüber will ich jetzt noch was sagen, weil dort machen sich alle kapitalistischen Besonderheiten der Agrarsphäre, also die Widersprüche und Gegensätze der kapitalistischen Landwirtschaft, die da in den Kapitalzentren eigentlich geschäfts- und staatsdienlich bewältigt werden, also zu Lasten von Bauern und Konsumenten dort unmittelbar ruinös geltend. Weil dort findet eigentlich die Sortierung der agrarischen Produzenten gleich ganz total brutal statt. Nämlich, ich will das nochmal durchgehen, an der Eigentumsfrage, am Kapital und an der Lohnarbeitsfrage. Was die Eigentumsfrage angeht, ist bekannt und wird immer wieder aufgeführt. Die ist dort ganz im Prinzip ganz einfach gelöst. Da ringen nicht Bauern um mehr oder weniger erfolgreich, um die Bodengröße und Bodenverfügung, die es braucht, um Lohnen zu produzieren. Dort gibt es auf der einen Seite Großgrundbesitz, vormals mit purer Gewalt angeeignet, jetzt laufend übrigens auch noch als unmittelbarer Großgrundbesitzerzugriff mehr oder weniger gewaltsam und daneben in Gestalt von Plantagen. Das ist die Abteilung, wenn man so will, bäuerliche Produktion für den Weltmarkt, für Bedürfnisse weltmarktsmäßiger Art, lohnend kapitalmäßig, und die geht unmittelbar zu Lasten von Land für eine bäuerliche Bevölkerung, die die produktiven Mittel und das Geld zum irgendwie aussichtsreich produzieren gar nicht hat und die eigentlich den Boden gerade wegen ihrer Unproduktivität vermehrt bräuchten. So ist dort die Eigentumsfrage erledigt. Was das Kapital angeht, Auch da ist geschieden zwischen einem Kapital im Wesentlichen von auswärts, das sich auf die Rohstoffproduktion mit Billiglohnarbeit wirft, für den Weltmarkt, so kontralokale Lebensmittelbedürfnisse und Produzenten, die dürfen, also was an nationaler Produktion noch stattfindet, ist meistens Ergänzung oder Zulieferung von Grundstoffen für den Weltmarkt, die anderswo entsprechend nicht zu produzieren sind. Sonst aber findet eigentlich dort eine ganze zweite getrennte Ökonomie der, ich sag's mal, der Armut statt. Eben der mit diesen beschränkten Böden, ohne Kapital und ständig als ein Stück lokaler Produktion neben den, der ganzen Plantagenwirtschaft. Also die Degradierung oder Einsortierung oder Benutzung dieser Länder als Rohstofflieferanten ist erstens gleichbedeutend mit der Vernichtung von massenhaft bäuerlicher Produktion. Und auch was dort an Lebensmitteln gebraucht wird, das kriegt man ja auch immer aus den Klagen mit, ist immer weniger von irgendwelchen marktfähigen Produzenten dort, also wo es dort sowas wie Markt gibt, ist er eigentlich einer, der wesentlich von auswärts bedient wird. Volksernährung ist dort also zu einer Importfrage geworden, also negatives Anhängsel der Rolle dieser Länder als Rohstoffländer. Das heißt, umgekehrt, soweit es dort zahlungsfähige Bedürfnisse gibt, taugen sie mehrheitlich als Überschussaufsauger und Bediener, machen die Produktivitätssteigerung in der landwirtschaftlichen Produktion, die anderswo mit Staatshilfe vorangetrieben wird, eigentlich lohnend. Und soweit diese Produktionsabteilungen dann überhaupt über Kredit und sowas wie Mittel der und Berechnungen in Bezug auf Saatgut und so weiter verfügen und Düngung, sind sie halt die Bediener der Geschäftsabteilungen, die das betreiben. Kennt man ja Monsanto und Konsorten, also von den Multis, die anderswo sitzen. Das ist die Abteilung Kapital. Was die Abteilung Arbeit, Arbeitskraft angeht, ist eigentlich dort das, was hierzulande von mir als die verschiedenen Abteilungen des Bauernlegens gekennzeichnet worden sind. Unmittelbar Ruinierung der bäuerlichen Arbeitskraft und ohne Ersatz, eigentlich nicht Überführung in irgendein geregeltes Lohnarbeiterdasein, sondern immer mehr Massen werden da ersatzlos depraviert. Die fallen also in den Status einer weltweiten Überbevölkerung und führen ein entsprechend mittelloses Dasein. Es ist also ein und derselbe Prozess, der dort landwirtschaftliche Produktion ruiniert, Konsumenten von Lebensmittelimporten, von den für den Weltmarkt produzierten Überschüssen anderswo abhängig macht und zugleich einen immer wachsenderen Teil dieser Mannschaft überhaupt als solche Konsumenten zahlungsunfähig zurücklässt. Die Staaten gehen damit entsprechend um, also auch die dortigen Staaten, die rechnen einerseits auf den Weltmarkt und andererseits haben Volksversorgung eben als Dauerproblem, als Dauerlast, getrennt davon, dass ihre Geschäftsquelle eben im Wesentlichen diese Massen gar nicht sind, um deren Versorgung sie sich dann irgendwie kümmern müssen. Also das, was hierzulande Verbilligung, reicht es aber langsam. Also das, was hierzulande der heißt, die Versorgungsfragen, die ein kapitalistischer Staat löst, heißen Verbilligung seines Proletariats. Befähigung, eben mit diesen Volksmassen als ordentlicher, lohnarbeitender, billiger Standortbedingung fürs Kapital zu kalkulieren. Das heißt dort was ganz anderes, nämlich die Staaten sehen sich genötigt, laufend Lebensmittelpreise zu subventionieren, deswegen, damit überhaupt ein Großteil ihrer nationalen Bevölkerung bis in das, was die besser gestellten Mittelschichten hinein heißt, sich diese Lebensmittel normal leisten kann und ein anderer Teil überhaupt sein Überleben fristen kann. Also eine übrigens von den Weltmarktagenturen ja durchaus kritisch und jetzt von der Öffentlichkeit auch wieder rauf und runter problematisierte Bedingung überhaupt des staatlichen Lebens solcher Länder ist laufend die Bevölkerung, also zu berücksichtigen, dass die Bevölkerung über den elementaren Status einer Mannschaft mit Reproduktionssorgen wegen zu hoher Preise, also von wegen, das reißt jetzt erst ein, nicht hinauskommt und einen riesengroßen Rest, der nicht einmal das zustand bringt, wo völlig klar ist, der fällt unter das, was Hungerhilfe heißt. Also so in etwa sehen die Verhältnisse in einer ganzen Masse von Staaten aus. Klar, dazwischen gibt es dann das, was Schwellenländer sind, die mit Rohstoffgeschäften es zu einem Stück nationalem Reichtum bringen und immer zu den Übergang in den Status einer industriellen Nation mit Kapitalausstattung machen. Das ist jetzt aber nicht so wichtig. Ich wollte eigentlich sagen, die Verhältnisse der Massen in einem ganzen Teil dieser Staaten sind also mehr oder weniger unhaltbar. Und das ist nicht bloß eine Frage, aber auch und für die ganz existenziell der Agrarversorgung, sondern eigentlich sind das eben Fragen, die führen darauf, weil diese Staaten überhaupt mit ihrem Volk und mit ihrem Inventar so verfasst und in den Weltmarkt einsortiert sind, dass sie als das, was so schön Failed States mit Hungerproblemen, mit Herrschaftsproblemen übrig bleiben.